Wenn man dann mit den Teenies mal unter vier Augen spricht, geht es um sehr viele sexuelle Dinge. Es gibt große Fragezeichen über den Köpfen, ob das eine Masturbation ist oder ob das der erste Geschlechtsverkehr ist, ob das Geschlechtskrankheiten sind, die da erfragt werden. Also dann geht es schon so ein bisschen mehr ins Detail, was vielleicht neben Mama und Papa eher als peinlich erachtet wird.
Herzlich willkommen bei Hey Familie, dem Familienpodcast von DM Glückskind.
Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Wir, das sind Hebamme und Journalistin Kerstin Lücking und Reporterin Dorothee Dahinden.
Wenn unsere Kinder in die Pubertät kommen, geschlechtsreif werden, dann beginnt ein neues Kapitel. Für die Mädchen und Jungen natürlich, körperlich und psychisch, aber eben auch für uns Eltern. Denn jetzt stehen wir plötzlich wieder vor ganz neuen Herausforderungen. Eben haben wir sie doch noch eingeschult und nun fragen wir uns, ist es normal, dass die Brüste schon wachsen? Oh, mein Kind riecht aber streng. Wie sage ich es ihm? Welche Menstruationsprodukte sind am Anfang am besten und wie spreche ich bloß über das Thema Verhütung? Ich freue mich, dass heute Dr. Med. Konstantin Wagner zu Gast bei uns ist. Wir beide werden in dieser Folge über die Pubertät, die erste Periode und das Thema Verhütung reden. Ihr kennt ihn sicherlich. Konstantin ist Gynäkologe, Medfluencer und seit vielen Jahren sehr erfolgreich als Gynäko.logisch in Social Media unterwegs. Hi Konstantin, wie schön dich kennenzulernen.
Ja, hi, freue mich auch. Super spannendes Thema und sicherlich sehr aufschlussreich für viele jetzt heute.
Was hat dich eigentlich dazu bewogen, auch in Social Media so aktiv zu sein und aufzuklären?
Eine kleine Schnapsidee, irgendwann in einem Nachtdienst war das damals in der Klinik. Da war es sehr hektisch und sehr voll und ich konnte immer nur so stichpunktartig Dinge erklären. Das hat mir nicht gereicht und dann war ich irgendwie mitten in der Nacht auf die Idee gekommen, das Ganze doch mal ganz in Ruhe bei YouTube zu erklären den Leuten. Und aus der Schnapsidee wurde dann irgendwie am nächsten Tag ein YouTube-Video und dann noch eins und noch eins. Und seitdem mache ich das seit 7 Jahren und es wird gut angenommen.
Was sind denn, wenn wir jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Eltern abholen, was sind denn so die großen Fragen, die dir als Gynäkologe begegnen? Welche stellen Eltern, welche vielleicht wiederum Teenies?
Meistens kommen sie ja im Doppelpack, das ist auch immer ganz nett, wobei ich dann vielleicht auch mal Mama oder Papa auch mal rausschicke, damit man auch mal mit dem Teenie dann einfach mal unter vier Augen spricht. Die größten Fragen sind sicherlich auch seitens der Eltern Verhütungsthemen. Also da kommt der erste Freund, die erste Freundin oder Ähnliches und dann geht es darum, ja, jetzt müssen wir natürlich über das Verhütungsthema mal sprechen. Ich glaube, das ist so zu 90% der erste Anlass, die gynäkologische Praxis aufzusuchen. Klar gibt es auch mal, und das werden wir vielleicht auch noch ansprechen, dass gerade am Anfang die Periode oder auch der Zyklus sehr unregelmäßig sind, dass da sehr viele Veränderungen stattfinden. Und da tut es auch einfach mal gut, von jemandem zu hören, dass es auch völlig normal ist oder sein kann. Das sind so die ersten Anlässe, die vor allen Dingen die Eltern dann zu einem treiben. Und wenn man dann mit den Teenies mal unter vier Augen spricht, geht es um sehr viele sexuelle Dinge. Es gibt große Fragezeichen über den Köpfen, ob das eine Masturbation ist oder ob das der erste Geschlechtsverkehr ist, ob das Geschlechtskrankheiten sind, die da erfragt werden. Also dann geht es schon so ein bisschen mehr ins Detail, was vielleicht neben Mama und Papa eher als peinlich erachtet wird.
Ja, das wäre auch das Stichwort, peinlich. Wie ist das denn? Mit welcher Scham begegnen dir heutzutage noch solche Fragen? Inwiefern sind diese Themen noch Tabus, auch für
Eltern? Genau, ich glaube, das ist das Schlagwort, das Tabu. Ne? Als wir aufgewachsen sind, wurden über solche Themen einfach nicht gesprochen. Das heißt, das war irgendwie was Verbotenes, was Verpöntes. Also haben wir auch das Gefühl gehabt, wenn wir darüber sprechen oder uns das interessiert, dann wäre das was Verbotenes und das dürfte man nicht. Durch die mediale Aufklärung, die jetzt auch stattfindet, ebbt das ein bisschen ab. Wenn das eine gute, fundierte Aufklärung ist, ist das auch was Schönes. Wenn das natürlich über irgendwelche externen Seiten erfolgt, wir können über Pornografie nachher noch sprechen, dann ist das natürlich ein bisschen grenzwertig und schwierig, weil da natürlich eine verzerrte Realität stattfindet. Also das Schamgefühl ist erstmal grundsätzlich ja völlig normal. Das kommt so im Grundschulalter mit 5, 6, 7 Jahren, entwickeln Kinder von Natur aus ein Schamgefühl. Das ist ein normaler Prozess. Deswegen ist Scham an sich jetzt auch nichts Verkehrtes. Aber man darf halt diese Tabuschublade nicht schließen, sondern genau die muss aufgemacht werden. Genau über solche Themen muss gesprochen werden. Und da erlebe ich schon, dass die heranwachsenden Menschen jetzt gerade da nicht mehr die Hemmungen haben, die ich zum Beispiel selbst hatte. Also ich hätte wahrscheinlich, jetzt hatte ich keinen Gynäkologen, aber meinen Arzt oder sowas, eine fremde Person, nicht solche diffizilen Fragen gestellt. Und das ist total schön und ich ermutige auch immer, da weiter zu fragen und gehe das Thema auch ganz neutral und normal an.
Dann lass uns mal die Schublade gemeinsam auch aufmachen und mit der Pubertät starten. Kannst du einmal erklären, was die Pubertät ganz genau ist aus medizinischer Sicht und was mit Geschlechtsreife genau gemeint ist?
Ein Feuerwerk, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Also man muss sich vorstellen, dass bis zu einem gewissen Alter natürlich die Hormonproduktion ein Stück weit reduziert war, also wirklich auf so einem Basislevel. Und auf einmal gibt es im Körper einen Schalter, das kann man sich bis heute nicht so ganz erklären, was die Initialzündung ist. Und die ganzen Hormondrüsen fahren hoch und das, als ob sie 10 Jahre lang wirklich schlafen mussten und jetzt Vollgas geben müssen. Und schon passieren Dinge am Körper und auch psychisch, das darf man nicht vergessen, die letzten 10, 11 Jahre überhaupt nicht stattgefunden haben. Und das ist vielleicht ganz wichtig. Natürlich, wir sehen und riechen teilweise auch die körperlichen Veränderungen, aber in der Gehirnstruktur passiert auch unfassbar viel. Und das merken wir bei unseren pubertierenden Kindern natürlich. Wir belächeln das oft und machen uns natürlich auch teilweise drüber lustig, wenn die ein bisschen quer sind. Aber das ist unfassbar, was da auf neuronaler Ebene passiert. Und ja, und auch mit dem Körper. Ich meine, Hormondrüsen sprechen fast den ganzen Körper an. Und wir sehen und riechen das natürlich über die Haut. Also dass dann die Talgdrüsen anfangen zu sprießen und dann gibt's Pickel. Die Schweißdrüsen fangen an zu arbeiten und fängt auf einmal Brustwachstum an. Und dann kann man die unterstellen, so ein Jahr. Ungefähr nach dem Brustwachstum beginnt dann auch irgendwann die Periode sich bemerkbar zu machen. Mit vorher körperlichen Veränderungen, wie zum Beispiel so ein, bei Mädchen ein Weißfluss. Jede Frau kennt das und das kann eben bei Mädchen auch schon stattfinden. Und das erschreckt auch die Mädchen selbst. Also hier ist ganz, ganz wichtig, dass man das aufklärt, dass man das erklärt, dass man immer offene Ohren hat und das eben nicht tabuisiert, sondern wirklich sagt, das ist ein ganz normaler Prozess. Und bei Jungs passiert das genauso. Nur, dass die eben keine Brustwachstum haben, sondern bei denen sprießt erstmal Haar überall und es riecht ziemlich streng.
Und auch ein Prozess, der ja auch für die Heranwachsenden unfassbar anstrengend sein muss, oder? Körperlich und psychisch.
Ach, total. Weil man merkt ja auch, dass man sich verändert. Das ist ja nicht so, das kennen wir alle, dass wir da einfach 5, 6, 7 Jahre durchgehen und denken, ja gut, das war jetzt mal so ein Lebensabschnitt, ganz normal, sondern wir merken das ja auch. Und wir vergleichen, wir gucken rechts und links und der eine hat schon Haare unter den Achseln und der nächste hat schon eine Schambehaarung und ich selbst noch nicht. Also dieses Vergleichen und Gucken und ich meine, Akne und Pickel sind ja auch etwas, was gesellschaftlich heutzutage immer noch als Makel dargestellt wird. Die eine hat schon eine Brust, ich habe vielleicht noch keine Brust. Das ist wirklich ein ganz sensibles Alter, wo wir da gut die Kinder abholen müssen und uns mit denen auch öfter mal hinsetzen müssen und einfach darüber sprechen müssen, was gerade passiert.
Du hast gerade darüber gesprochen, dass eben auch viel im Gehirn los ist. Kannst du da noch ganz kurz ergänzen, was passiert denn da genau?
Also wir haben überall diese sogenannten Rezeptoren, also es sind diese Schlüssellöcher für die Hormone und das sind die Schlüssel in diesem metaphorischen Beispiel und das vor allem ganz viele im Gehirn. Und auf einmal kommen da Hormone an, die da ganz viel andocken können und dieses Verwobene, diese neuronalen Strukturen ändern sich einfach. Das heißt nicht, dass jetzt die Gehirnmasse auf einmal explosiv zunimmt oder abnimmt oder irgendwas, sondern diese Vernetzung wird eine ganz andere, als ob da jemand einen Stecker zieht und in die andere Stelle reinsteckt. Und auf einmal sind ganz andere Gedanken möglich. Das ist wie, wir kennen das alle bei Kleinkindern, die auf einmal anfangen, Sarkasmus zu verstehen oder auch einfach Riesensprünge machen, rein kognitiv auf einmal mitdenken können oder selbst Witze machen und so weiter oder einen selbst veräppeln. Das ist auf einmal alles möglich. Und so wie das im Kleinkindalter relativ rapide passiert, passiert das in der Pubertät auch nochmal. Und dann ist, und das kennen wir ja alle, weil wir selber mal durch die Pubertät gegangen sind, vieles auch ein bisschen verschoben in unserem Denken. Und wir sind dann auch so ein bisschen Eigenbrötler manchmal und sind dann auch manchmal für die Eltern unausstehlich und finden alles doof und verneinen erstmal alles. Und da nervt das alle Eltern mal, das ist auch völlig normal. Wir dürfen auch mal genervt sein. Wir müssen nur an irgendeinem Punkt kommen, wo wir sagen, okay, das Kind kann auch halt gar nichts groß dafür, weil es einfach jetzt gerade im Gehirn viel passiert und die Vernetzung einfach gerade nochmal stattfindet neu.
Okay, also als Eltern verstehen lernen, sozusagen.
Ja, auch mal runterschlucken lernen, ja. Genau. Einfach mal sagen, okay, ist so.
Wenn wir jetzt konkret, sage ich mal, auf die Mädchen kommen und alle, die sich eben weiblich lesen, wann startet so die Pubertät bei Mädchen? Das wird ja wahrscheinlich auch eine Riesenzeitspanne sein und Unterschiede da geben. Du hast das immer schon mal gesagt, bei einem früher, bei anderen später. Kannst du das so ein bisschen verallgemeinern?
Ja, auf jeden Fall. Also, was ich ja gerade schon angedeutet habe, es passiert früher etwas, als vielleicht viele Eltern für möglich gehalten haben. Also zwischen so dem 8. und 10. Lebensjahr beginnt schon die Brustentwicklung. Man nennt das auch Knospung, also dass da wirklich der Warzenhof und auch die Brustwarze größer werden, die Brust allgemein empfindlicher wird. Das ist natürlich gefühlt wahnsinnig früh, aber das ist ein ganz normaler Prozess. Und dann geht es weiter, dass man mit 11, 12 Jahren ungefähr, 13, langsam auch die erste Menstruation bekommt. Das nennt man dann auch Menarche bei uns in der Gynäkologie. Ganz, ganz großer Meilenstein. Und diese Worte von wegen, jetzt bist du eine Frau, möchte ich bitte niemals hören. Das ist der größte Quatsch, den es gibt. Diese Menschen sind immer noch Kinder. Sie haben jetzt einfach nur eine Menstruation. Und ja, mit der ersten Menstruation ist man halt auch irgendwo fortpflanzungsfähig. Das ist einfach, da hatte man wahrscheinlich einen Eisprung. Und mit dem Eisprung kann man auch jetzt schwanger werden. Das muss man halt wissen. Und das muss man auch aufklären. Das bedeutet auch nicht, dass man jetzt direkt 12 Monate lang einen 28 Tage Superzyklus oder irgendwas hat. Es kann auch sein, dass dann wieder 5, 6 Monate mal Ruhe ist. Und das Ganze geht so bis die Spätpubertät, so 14 bis 16 Jahre, manche auch 17, auch mal 18. Also das ist auch wichtig. Dieser individuelle Zeitraum ist einfach wahnsinnig groß, wenn wir sagen, okay, von 8 bis 18 Jahren, das sind einfach mal 10 Jahre. Und das wissen auch Eltern, die das schon durchhaben. Das ist auch nicht immer ein stetiger Prozess, sondern auch, ja, das ist mal mehr, mal weniger und dann hat man wieder einen Schub und dann ist auch mal wieder Ruhe. Aber es ist ein langer, langer Prozess, in dem man da feststeckt.
Du hast da eben schon angesprochen, dass sich der Zyklus mit einem Weißfluss ankündigt. Kannst du noch mal darauf eingehen, wie sieht der Zyklus am Anfang aus und wie entwickelt er sich? Wie viel Blut kommt oder wie viel kann kommen? Wahrscheinlich ja auch von wenig bis viel. Kannst du das bitte noch mal erläutern?
Ja, das ist ganz spannend. Also es gibt ein Hormon, das Östrogen, das wird allen irgendwie was sagen, was dafür zuständig ist, dass Dinge gut durchblutet werden und auch die Drüsen werden gut durchblutet und auch eben die Drüsen im Gebärmutterhals und die machen eben diese Schleimabsonderung, was wir dann als Weißfluss letztendlich auch sehen können und bezeichnen können. Das wird später, wenn man etwas älter ist, ist das wirklich wie so ein Eiklar. Das werden Frauen kennen rund um den Eisprung. Wenn Östrogen ganz hoch ist, dann hat man auch immer das Gefühl, es ist wie so Glibber in der Unterhose und das ist genau das Pendant quasi bei den Kindern, ist das der Weißfluss. Und dieses Hormon sorgt eben auch dafür, dass sich Schleimhaut in der Gebärmutter aufbaut, die dann auch abbluten kann. Dafür muss es nicht unbedingt einen Eisprung geben, aber in den meisten Fällen ist das natürlich dann irgendwann die Initialzündung für den Körper. Hier die Schleimhaut wurde jetzt nicht gebraucht, also raus damit und dann kann sich eine Blutung einstellen. Das kann von Anfang an recht viel sein. Auf die Mädchen muss man auch wirklich gut gucken. Also wenn da wirklich viel Blut verloren wird, sprich, da muss man wirklich so alle 3, 4 Stunden das Menstruationshygieneprodukt irgendwie wechseln. Da muss man schon nochmal zum Gyn oder zur Gyn hingehen. Wenn das ganz, ganz wenig ist, bedeutet das aber auch nichts Schlimmes. Das kann auch mal sein, dass nur eine Schmierblutung ist. Also da gibt es von ganz wenig bis ganz viel Varianz und auch genauso mit dem Schmerz. Also wenn eine 12-, 13-, 14-Jährige massivste Schmerzen während der Periode hat, muss ich hellhörig werden. Das ist dann nicht normal und muss einfach geschaut werden. Das Schlagwort Endometriose ist mittlerweile Gott sei Dank in vielen Köpfen drin. Auch junge Mädchen können schon Endometriose haben. Und die müssen wir abholen und die müssen wir auch identifizieren als solche. Genauso ist es mit Blutungsstörungen, das kann passieren. Aber in der Regel geht es erstmal langsam los. Also die meisten haben jetzt noch nicht die ganz krasse Blutung, dass man das Gefühl hat, oh Gott, ich komme gar nicht hinterher, sondern das wird von Mal zu Mal, von Jahr zu Jahr ein bisschen stärker.
Und wie regelmäßig ist der Zyklus so am Anfang? Auch von bis?
Ich sag mal, ja, die Norm ist, dass es unregelmäßig ist. Es ist nicht normal, dass man mit 11 Jahren die erste Periode hat und dann wirklich Monat für Monat sie auf den Tag genau. Das ist nicht die Norm, sondern das ist die absolute Ausnahme. Am Anfang kann das komplett noch durcheinander sein und vor allem auch die ersten Jahre. Und da erlebt man auch immer Eltern, die dann sagen, mein Kind hat jetzt mit 13 das erste Mal die Periode bekommen, jetzt ist es 15 und es ist irgendwie immer noch durcheinander und da muss doch irgendwas vorgefallen sein oder ist doch irgendwas hormonell los. Und ja, man muss da schon so ein bisschen im Hinterkopf was haben. Ich würde da jetzt auch noch nicht viel draus machen, sondern auch erst nochmal die Pubertät abwarten. Aber wenn das mit 18 immer noch so ist, gibt es natürlich auch Stoffwechselerkrankungen, andere Erkrankungen, die auf so eine Zyklusstörung hinweisen können. Also ja, ich habe das im Hinterkopf, aber ich würde in der Pubertät wirklich vorsichtig sein mit Überdiagnostik.
Die Frage ist dann auch, ab wann sollten wir dann mit unseren Kindern über Menstruationsprodukte reden? Und vielleicht können wir einmal gemeinsam durchgehen, welche gibt es? Was empfiehlst du zum Anfang?
Also das kann man kurz machen. Ab wann sollte man darüber sprechen? Eigentlich ab Anfang an. Also wenn die Kinder auch mal mit auf Toilette kommen, weil Mama hat ihre Periode, dann gehört die Badtür eben nicht zugeschlossen und Mama muss mal kurz was machen. Wenn das die Mutter möchte und es nicht die Grenze überschreitet von der Mama, sondern die Kinder mitnehmen und einfach erklären, Mama blutet jetzt da, das ist, nennt man Menstruation oder Periode. Das ist, kann man ja auch erklären, das ist, in mir drin ist eine Gebärmutter, da wachsen die Babys und wenn da kein Baby gerade ist, dann kommt dieses Bett für die Babys eben raus. Also das kann man auch ganz kindgerecht machen. Wir haben da extra auch Kinderbücher erstellt, wo man das einfach medizinisch richtig, aber eben kindgerecht erklärt bekommt. Und zu den Produkten, da gibt es natürlich eine Vielzahl mittlerweile. Der Klassiker, der immer noch viel genutzt wird, ist der Tampon. Wir günstigen gar nicht so die großen Tampon-Fans, ehrlich gesagt, weil der natürlich auch wahnsinnig viel Vaginalsekret aufsaugt, was ja gewünscht ist. Die Bakterien, die da sind, diese Lactobacillen und auch die Flüssigkeit haben ja einen Grund, warum sie da sind und auch einen Nutzen. Und das saugt man natürlich damit auch weg. Das heißt, wir machen eigentlich diese Vaginalwand sehr trocken und anfällig für Keime. Und erstens kann es auch wehtun und zweitens ist das auch für junge Mädchen manchmal auch ganz komisch, sich da etwas einzuführen, weil man kennt das ja noch nicht. Deswegen ist die Binde sicherlich am Anfang, und die gibt es ja mittlerweile auch relativ ökologisch, mit als Baumwollexemplar zum Wiederverwenden, gar nicht so das Schlechteste, womit man anfangen kann. Es gibt mittlerweile auch Periodenunterwäsche, die auch gut ist. Früher ein bisschen verpönt, jetzt mittlerweile tolle Produkte, die man wiederverwenden kann, wieder waschen kann, die auch toll aussehen. Das ist nicht so, dass das aussieht wie so ein Baumwollschlüpper von der Oma, sondern es sind auch manchmal wirklich schicke Sachen. Von daher gibt es da alternativ zum Tampon mittlerweile viele Dinge. Und vielleicht hat die Mama ja auch eine Menstruationstasse, die sie benutzt. Das ist auch interessant für die Kinder zu sehen, dass die Mama sich da was vaginal einführt, wo das Blut drin landet. Also da gibt es diverse, da gibt es auch noch den Schwamm, Soft-Tampons, also der Markt ist relativ groß. Für Mädchen würde ich tatsächlich, jetzt habe ich auch zwei Töchter, die sind noch weit weg, aber irgendwann würde ich die Binde dann ins Täschchen legen und nicht den Tampon.
Wie sieht das mit Scheideninfektionen und Blasenentzündungen aus? Ist das auch was gehäuft vorkommt dann?
Ja, sobald es hormonell aktiv wird, dann gibt's auch mal den Vaginalpilz oder auch an der Vulva, weil diese Pilzsporen zum Beispiel brauchen das Hormon Östrogen, um zu wachsen. Und sie brauchen auch dieses Umfeld. Und sobald man da hormonell Aktivität hat, können auch solche Pilzinfektionen vorangehen. Und wenn man Ausfluss bemerkt, der nicht in Ordnung ist, wenn es riecht, auch wenn natürlich das gerötet ist, schmerzt, dann lieber einmal mehr drauf gucken lassen als einmal zu wenig.
Was ist denn, du hast ja das Thema Körpergeruch angesprochen, was hilft denn jetzt hier? Für manche ist ja mehr, ist weniger mehr. Ja, was sagst du da als Arzt dazu?
Also wenn wir jetzt über, sagen wir, die Genitalhygiene sprechen, da sollte man wirklich zurückhaltend sein, in Anführungszeichen. Natürlich sollte man sich da regelmäßig reinigen, aber da braucht man jetzt kein Intim-Shampoo oder irgendwas, was es da alles auf dem Markt gibt, sondern da reicht tatsächlich einfach warmes Wasser, ein weicher Lappen und vielleicht ein Klecks Mandelöl oder sowas, um das wirklich zu reinigen, auch zwischen den Vulvalippen, dass man da einfach wirklich Smegma haben, Frauen wie Männer, dass man diese abgestorbene Haut und die Bakterien da eben entfernt. Aber man braucht jetzt nicht damit irgendwie Shampoos den Genitalbereich schrubben oder irgendwas, ganz im Gegenteil. Das macht mehr kaputt und schon gar nicht vaginal. Also in der Vagina wird nichts gereinigt. Das ist wie im Ohr. Das reinigt sich selber. Da braucht man überhaupt nichts einführen, um da irgendwas zu reinigen. Das ist absolutes No-Go. Und wenn das jetzt von der Achselhöhle ausgeht, dann hilft natürlich, sich ab und zu mal waschen. Das muss man dann halt den pubertierenden Kindern auch beibringen, dass das auch wichtig ist, ne? Weil alter Schweiß, wir kennen das alle, kann riechen, das kann unangenehm sein, das kann auch Infektionsherz sein. Da muss man einfach auch darauf achten, dass man da regelmäßig auch eine Körperhygiene betreibt am anderen Körperteilen.
Und was hilft bei Pickeln?
Ja, Pickel ist tatsächlich, natürlich hätte jeder gerne die Geheimwaffe gegen Pickel. Hier hilft auch, wenn man sanfte Reinigung betreibt, aber auch nicht extensiv, weil die Pickel oder sagen wir mal diese Drüsen in der Haut haben ja irgendwie auch die Funktion zu schützen und Bakterien loszuwerden. Wenn ich das mir jeden Tag wegschrubbe ohne Ende, fängt die Drüse noch mehr an zu arbeiten und ich mache es eigentlich noch schlimmer. Klar kann man vorsichtig und sanft reinigen. Pickel ist wirklich ein Riesenthema. Da gibt es von pflanzlichen Mitteln über richtig Hormonbomben, alles. Ich sag mal, normale Pickel sind halt einfach lästig und vielleicht auch manchmal in manchen Augen nicht schön. Sie gehören leider auch zur Pubertät dazu. Sie gehen auch in der Regel wieder weg. Was anderes ist halt eine krankhafte Akne. Die gehört eben behandelt und da sind dann die Hautärztinnen und Hautärzte auch gefragt, da zu helfen, wenn es wirklich, wirklich einschränkend ist oder schon zur Narbenbildung kommt.
Wie können wir denn unsere, vor allen Dingen jetzt, wenn wir nochmal am Ende bei den Mädchen sind, wie können wir die denn gut als Eltern auch so unterstützen, dass die sich in ihrem Körper wohlfühlen? Das ist einfach ein unfassbar wichtiges Thema.
Ja, das ist, der Trick ist eigentlich von Anfang an offen auch zu erklären. Es ist, wenn man das Wort Aufklärung in die Hand nimmt, da oder in den Mund nimmt, dann schrecken immer alle ab. Es geht ja gar nicht darum, denen direkt irgendwie den Akt zu erklären, sondern es geht wirklich darum, den Körper zu erklären, wie ist so ein Genitalbereich aufgebaut, was habe ich da eigentlich, wie viele Löcher habe ich da, wo kommt was raus, wie kommt ein Baby in den Bauch, wie kommt das raus, was passiert bei Mama, wenn sie blutet. Das sind alles schon so kleine Häppchen und das ist wirklich das Schlagwort, häppchenweise die Informationen bereitstellen, damit die Kinder einfach aufwachsen und wissen, das ist mein Körper, da ist auch eine Grenze, das darf jemand nicht machen bei meinem Körper. Und es ist völlig normal, dass das so und so aussieht. Auch wenn man vielleicht die inneren Vulvalippen ein bisschen länger sind als die äußeren, dass das alles Normvarianten sind, die nichts gesellschaftlich irgendwie sich einen Druck aufbauen lässt, dass man dann denkt, oder ich bin jetzt irgendwie anders oder ich bin falsch. Genauso bei Jungs, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen beschnitten wurden, dann beim ersten Sportunterricht sich rechts und links umgucken und das sieht ganz anders aus. Woher soll so ein Junge wissen, wie ein normaler Penis aussieht? Also da auch schon erklären, das gibt es und das ist auch normal. Und da helfen einfach Kinderbücher unfassbar gut, die diese Themen abarbeiten, die das kindgerecht erklären, aber richtig. Und einfach immer wieder den Kindern auch suggerieren, es ist völlig normale Prozesse. Auch wenn man sieht zum Beispiel, das haben wir noch gar nicht angesprochen, dass der große Begriff Masturbation oder Selbststimulation, das machen Kinder tatsächlich. Also sich schöne Gefühle machen. Es hat auch keinen sexuellen Hintergrund, warum die das machen, so wie bei uns Erwachsenen, sondern es macht einfach ein schönes Gefühl und es beruhigt. Und vielleicht hat man mal das eigene Kind dabei gesehen, wie es sich an einem Kuscheltier reibt oder auf der Ferse sitzt und so ein bisschen hin und her wippt. All das ist Selbststimulation und das ist ein völlig normaler Prozess, den man auch auf keinen Fall unterbinden sollte, sondern einfach aufmerksam beobachten und zur Not auch mal erklären, hey, machst du ja gerade schöne Gefühle, das ist auch mal ganz schön, dann beruhigt man sich ein bisschen. Also das alles, wir müssen, glaube ich, mehr lernen, was normal ist, auch wir Eltern.
Wie können wir Eltern denn auch unsere Kinder unterstützen, wenn sie einfach merken im Prozess, als Kind vielleicht schon, dann vielleicht sonst in der Pubertät, sie sind in dem Körper, in dem sie geboren wurden, nicht zu Hause. Sie haben eine Gebärmutter, sind aber ein Junge. Wie können wir jetzt helfen? Und was ist dein Rat für diese Situation, für die Familien?
Also wie cool wäre es eigentlich, wenn dieses Kind dann schon, weil es mal in der Kindheit das schon gelernt hat oder oft ein Buch gelesen hat, eigentlich schon weiß, okay, das gibt es auch und ich muss nicht erst 30 werden, um mich quasi da zu öffnen, sondern ich kann mich sehr früh meinen Eltern zum Beispiel anvertrauen. Das wäre absolut der Best Case, also dass sich Kinder schon früh mit dem Thema auseinandersetzen dürfen und auch mit den Eltern sprechen und da sind wir verantwortlich, diese Offenheit zu schaffen und den offenen Raum und auch die Fragen, die vielleicht aufkommen, auf Augenhöhe zu beantworten. Denn wir müssen ja dahin kommen, dass wenn so ein Kind oder auch dann junger erwachsener Mensch das merkt, dann ist ja immer noch die Hürde sehr groß, sich dahingehend irgendwem anzuvertrauen und zu öffnen. Die haben natürlich ihre Foren und mittlerweile ihre Möglichkeiten, über das Internet sich auszutauschen. Aber wichtiger ist es natürlich, den Vertrauenspersonen das auch sagen zu können und dann eben auch auf offene Ohren zu treffen. Und wenn wir Eltern da unsicher sind oder auch das Kind unsicher ist, dann gibt es da auch, es gibt auch Kinderpsychologen, Jugendpsychologen, die auf Geschlechtsidentitäten spezialisiert sind, wo man sich als Familie auch einfach Rat holen kann. Auch es gibt sogar schulische Unterstützungen, wo es richtige Vertrauenslehrer gibt oder auch Arbeitsgruppen, die das ganze Thema aufarbeiten. Ich glaube, da haben wir mit dem Internet halt eine große Chance, einfach zu gucken, wo gibt es da Anlaufstellen, wo ich mich auch vielleicht als Elternteil informieren kann erstmal, um mein Kind auch bestmöglich unterstützen zu können. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, zuhören, auf Augenhöhe begegnen, respektieren, offen sein und eben unterstützen. Und das können wir nur, indem wir selbst einen Plan haben, was da jetzt eigentlich gerade passiert und wo es vielleicht auch Möglichkeiten gibt, angebunden zu werden.
Bevor wir jetzt gleich nochmal auf den großen Block Sexualität kommen, würde ich gerne mit dir nochmal auf die Pubertät der Jungen eingehen. Kannst du das auch noch bitte einmal umreißen, neben natürlich der Körperbehaarung, den Pickeln und dem Schweiß, was wir eben schon angesprochen hatten?
Also das Alter ist fast ein bisschen ähnlich. Diese Jungs sind wie so oft so ein Jahr später unterwegs, also so zwischen 9 und 11 geht's langsam los, dass dann auch die Genitalorgane so langsam anfangen zu wachsen. Also der Hoden wächst, der Penis wächst. Man wird auf einmal größer, schlaksiger. Es sind richtige Wachstumsschübe, die man da teilweise hat. Und der berühmte Stimmbruch, den man ja dann auch bekommt mit 12 bis 14 ist so das Mittel, der ist natürlich dann auch so das erste Anzeichen. Dann geht die Körperbehaarung los. Achselhaare, Schambehaarung wird dichter, Pickel gehen los, es riecht auf einmal wie ein Pumakäfig. Und was ein wichtiges Thema ist, was wir auch aufklären müssen, der Samenerguss kann kommen. Also wirklich, dass man auf einmal morgens wach wird und hat dann auch diesen Weißfluss auf einmal. Das ist natürlich bei den Jungs anders genannt, sondern es nennt sich Samenerguss, wo dann auf einmal das erste Mal sowas wie eine Ejakulation passiert und man völlig baff ist, wenn man da noch nie was von gehört hat. Und die späte Pubertät ist ähnlich wie bei den Mädels, halt ein bisschen später, mit 15 bis 17 kommt die Muskelmasse dazu, die Körperkraft nimmt zu. Genau, und man ist dann irgendwann mit den Testosteronspiegeln auch so, dass es keine Achterbahnfahrt mehr ist, sondern dass sie stabilisiert und dann ist man irgendwann junger Mann.
Okay. Und genau hier gilt das Gleiche, als Eltern offen zu bleiben und mit den Kindern zu sprechen. Eben auch, wo du sagst, Stichwort junger Mann, Sexualität. Da wird ja so langsam das Thema Verhütung wichtig. Wo sollten wir da als Eltern ansetzen?
Auch hier, die Kinder werden oftmals selbst ein Interesse zeigen und Fragen stellen. Das ist in den allermeisten Fällen so, dass man wirklich merkt, jetzt kommt da ein Interesse, was das Thema angeht und eben wenn man das bemerkt, und das tut man als Eltern relativ schnell, eben es nicht abtun und nicht in die Schublade stecken und naja, da reden wir mal später drüber, da bist du noch zu jung für, sondern genau da ansetzen und sagen, okay, was hast du für Fragen? Und die Fragen kann man ja dann auf Augenhöhe und kindgerecht beantworten und dann wartet man einfach mal ab, kommt dann noch eine Frage oder reicht dieser Informationshappen vielleicht schon? Klar, es ist irgendwann super wichtig, das Kondom, was auch einfach immer ein wichtiges Verhütungsmittel bleibt, nicht nur was Verhütung oder Verhinderung von Schwangerschaften angeht, sondern eben auch sexuell übertragbaren Erkrankungen, das irgendwann mal zu erklären, ist eben auch Aufgabe von uns Eltern, aber eben auch von Einrichtungen wie Schule später oder ja genau, Schule, die später dann einfach auch so einen Sexualkundeunterricht haben. Aber auch hier müssen wir einfach erklären, was ist denn eigentlich so ein Kondom, was gibt es eigentlich noch für Verhütungsmittel. Auch hier hilft kindgerechte Lektüre total gut, dass man einfach den Kindern das auch mal irgendwo trapieren kann, hinlegen kann. Und es ist wirklich eine Frage der Zeit, bis so ein Kind mit 10, 11 Jahren oder so ein Junge sich diese Lektüre mal nimmt, mit ins Zimmer nimmt, die Tür zumacht und sich das einfach anguckt. Ja, und dann, wenn man das merkt, kann man auch immer sagen, hey, ich habe gesehen, du hast das Heft hier mitgenommen. Hast du dazu noch Fragen? Nee, habe ich nicht. Ja, das ist gut. Und wenn du noch Fragen hast, ne, kannst du immer zu mir kommen. Wenn da irgendwas unklar ist, bin immer für dich da. Man darf das nicht forcieren oder kann das auch gar nicht forcieren. Man kann sich nicht hinsetzen an den Küchentisch, wie es vielleicht bei uns früher war. Und so, jetzt gibt es mal ein Gespräch zwischen Sohn und Vater oder Sohn und Mutter. Das funktioniert nicht, sondern die Kinder zeigen meistens eine Eigeninitiative.
Ja, das ist ja auch dann höchst unangenehm und so aufgedrückt, ne?
Total, genau. Und das geht nach hinten los, weil dann gehen die Schubladen alle zu.
Wenn der erste Sex nun ansteht, welche Verhütungsmethoden gibt es und wie sicher sind die?
Sagen wir mal, wenn wir jetzt beim Kondom bleiben, ist ja der Klassiker jetzt für den Anfang. Und das ist auch das, was wenn ich jetzt vor einem jungen Mädchen oder einem Jungen sitzen würde, empfehlen würde. Das ist abhängig von der Anwenderin und dem Anwender. Und das ist ganz wichtig zu erklären, wie so ein Kondom funktioniert. Das klingt immer so trivial. Ja, die meisten wissen, dass man das da so runterrollt und dass man dieses Luftreservoir oben ausdrücken muss. Aber der wichtigste oder der größte Fehler passiert ja eigentlich nach der Ejakulation, wenn der Penis erschlafft, das Ejakulat da noch oben im Hütchen ist und auf einmal rutscht eben das Kondom ab oder das Ejakulat läuft runter. Also der wichtigste Akt eigentlich beim Kondom ist das Entfernen. Das heißt, sobald er zum Höhepunkt gekommen ist, dass man das Kondom eben unten an dem Gummiring packt und samt Penis rauszieht, nicht, dass das Kondom im Mädchen oder in der Frau bleibt, dann hat nämlich der Verhütungseffekt null Zweck. Das heißt, eine gute Aufklärung, wie funktioniert denn das eigentlich, ist erstmal essentiell und dann ist das Kondom einfach ein super sicheres Verhütungsmittel. 100% werden wir nie erreichen, aber es ist allemal besser, als einer 16-, 17-Jährigen jetzt irgendwie eine Pille einzuverleiben, sondern man darf eine Pille so sehen wie wirklich ein Medikament, was hochpotent in den Körper, in den gesamten Körper eingreift. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Eierstöcke, sondern eben auch das Gehirn, Knochen etc.
Also würdest du auch gleich so die Verhütungsmethoden Vaginalring, Hormonpflaster und Co. da auch zur Seite schieben?
Ja, ich würde es natürlich nicht kategorisch ausschließen. Ich muss das immer mit den Eltern oder auch mit dem Mädchen oder der jungen Frau dann auch besprechen. Aber es ist etwas, was ich jetzt nicht primär schon quasi unterm Tisch in der Hand halte und dann nur noch über den Tisch schiebe, sondern ich würde erstmal versuchen, vom Kondom zu überzeugen. Das Argument, okay, das ist schön und gut, aber was ist, wenn es doch einen Unfall gibt? Und dann ist natürlich, und das ist halt unfair, das Mädchen oder die junge Frau die Leidtragende, weil die muss die Konsequenz dann notwendigerweise tragen, wenn das zu einer ungewollten Schwangerschaft kommt. Und das ist natürlich auch massiv traumatisierend. Also ich kann das schon verstehen, wenn Eltern da sitzen und sagen, ja gut, aber ich möchte nicht mit meiner Tochter hier sitzen und mit einer ungewollten Schwangerschaft irgendwie jetzt vorankommen. Das ist nichts, was ich möchte. Also hätte ich doch lieber die Pille. Und da ist jedes Gespräch anders. Also ich weiß das vorher auch nie, wo die Reise hingeht. Und muss man immer abstecken, wer was wie möchte.
Okay, aber dann sollten wir auch noch mal darüber sprechen, wann müssten wir denn diese Pille danach? Ist ja im Zweifel dann auch ein Thema, wenn wir über Kondome reden, oder? Und da wirklich mal was passiert. Müssen wir da mit unseren Kindern drüber reden, dass sie dann so offen sind?
Ja, absolut. Also das ist, gehört ja dazu. Ne? Das ist ja mit Kondom und da muss man natürlich auch Was-wäre-wenn-Szenarien durchspielen, weil wenn das irgendwann nachts um 3 ist und man selbst als Elternteil schläft irgendwo und die Tochter oder der Sohn sind halt irgendwo gerade unterwegs, dann müssen die halt wissen, wie sie jetzt da weiter vorgehen. Deswegen ist das Thema Pille danach und sie ist ja mittlerweile seit einigen Jahren auch rezeptfrei in jeder Apotheke erhältlich. Sicherlich etwas, worüber man sprechen muss, auch natürlich den Zeitpunkt. Das heißt, Mädchen auch erklären, so läuft ein Zyklus ab, hier ist ungefähr ein Eisprung, dann hast du deine Periode zu erwarten, dass sie auch weiß, wo stehe ich denn eigentlich im Zyklus, macht es überhaupt Sinn, jetzt eine Pille danach zu essen oder brauche ich es gerade vielleicht eh nicht oder ist es schon zu spät? Auch wichtiger Punkt, dass man sich auch mit dem eigenen Zyklus ein Stück weit auskennt und auseinandergesetzt hat.
Wie wichtig ist es denn auch über das Thema Einvernehmlichkeit beim Sex zu sprechen? Du hast ja, vorhin auch noch ein weiteres Stichwort in den Raum geworfen, Pornos, dass viele junge Menschen oder Jungen auch ihr Wissen, Halbwissen aus Pornos ziehen würden. Inwiefern sollten wir da auch weiter Aufklärung betreiben als Eltern?
Ganz wichtig, also Körpergrenzen respektieren und wahren, auch wissen, was darf jemand an meinem Körper was nicht? Wer darf überhaupt was? Das ist ganz wichtig, dass Sex einfach was ist, was freiwillig passiert, was einvernehmlich passiert, was beide möchten und beide wollen. Und alles andere ist eben sexualisierte Gewalt. Und das müssen wir auch quasi schon unseren Kindern beibringen, dass man weiß, was ist eine Körpergrenze und wo darf jemand mich berühren und wo darf jemand mich auf keinen Fall berühren und das eben auch entsprechend zu thematisieren. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Und klar, wenn wir beim Thema Pornografie sind, das ist alles komplett verzerrt. Wir alle haben schon mal irgendwie ein Porno gesehen und wissen, wie unser eigenes Sexualleben aussieht und denken, ja, nee, das ist es halt irgendwie nicht. Und auch da, wir können es gar nicht verhindern, dass die Kinder irgendwann mal konfrontiert werden mit pornografischen Inhalten. Wir müssen halt irgendwie auch da Offenheit schaffen und sagen, du, wenn du mal sowas siehst, bitte komm zu mir, wir werden das zusammen klären, ich werde dir das erklären. Das ist nicht so, dass das alles so aussehen muss und so weiter und so fort. Das ist wie mit irgendwelchen Actionfilmen, wo irgendwelche Fahrzeuge über Dächer springen. Das ist alles ein bisschen abstrahiert und da muss man eben die Kinder auch abholen und sagen, okay, ich bin offen für Fragen, wenn da Fragen sind.
Meine letzte Frage an dich zum Thema Geschlechtskrankheiten. Inwiefern, ja, worüber müssen wir unsere Kinder da aufklären? Also Stichwort zum Beispiel Chlamydien, HPV-Impfung.
Ja, da sprichst du was Wichtiges an, HPV-Impfung.
Vielleicht nochmal so eine Geschlechtskrankheit, aber ja.
Genau, aber ganz wichtiger Punkt, weil es ist eine Erkrankung, eine virale Erkrankung, die mitunter verhindert oder vermindert werden kann durch eine Impfung unserer Kinder. Und damit meine ich nicht nur die Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren, sondern eben auch die Jungs. Und ich weiß, das Thema Impfung ist immer ein heikel diskutiertes, aber das ist eine Impfung, die potenziell vor einer Krebserkrankung schützt. Und damit meine ich nicht nur die Mädels, die vor Gebärmutterhalskrebs geschützt werden, sondern eben auch Jungs, die keinen Analkrebs oder ein Peniskarzinom bekommen. Und da gibt es einfach eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, unsere Kinder gut zu schützen und auch die möglichen Geschlechtspartner und Geschlechtspartnerinnen unserer Kinder. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn ich meinen Sohn mit 13 Jahren gegen HPV impfe, habe ich vielleicht einigen Partnerinnen von ihm ja, geschützt oder geholfen. Und zu Geschlechtskrankheiten, da muss man einfach auch sagen, es gibt einige Erkrankungen, sei es bakteriell, viral, die sich ausschließlich oder vor allen Dingen gerne im Genitalbereich ausbreiten und die auch richtig böse Ärger machen können, bis hin zu einer Unfruchtbarkeit führen können. Und das sollte man, und Chlamydien, wenn du das Beispiel nennst, sind ja zum Beispiel in der gesetzlichen Vorsorge verankert. Zwischen 20 und 25 kann man das jährlich testen lassen, ob man Chlamydien infiziert ist, ja oder nein. Und wenn man jetzt ein promisker Mensch ist, der einfach viele Geschlechtspartnerinnen oder Partner hat, kann man sich auch überlegen, ob man ab und an doch mal so einen Test macht auf Geschlechtskrankheiten. Das ist dann wahrscheinlich eine Selbstzahlerleistung, wenn man keine Symptome hat. Kostet ein paar Euro, aber dann weiß man wenigstens, wo man dran ist. Und es muss nicht immer symptomatisch sein. Gerade die Chlamydien können völlig unbemerkt sich ausbreiten und richtig Ärger machen, die Eileiter verkleben, zu Entzündungen führen im inneren Genital. Und auf einmal ist man, weiß ich nicht, 34, hat Kinderwunsch, es klappt nicht und es kommt raus, man hatte irgendwann mal eine Chlamydieninfektion, die unentdeckt geblieben ist. Also wichtiger Punkt, und da sind wir wieder beim Kondom.
Ja,
natürlich, das sich gar nicht erst zuziehen, wäre natürlich besser als behandeln. Sind wir bei Prävention und da ist das Kondom wieder im Spiel.
Hast du ganz am Ende noch einen Mutmacher für alle Eltern? Du hast ja jetzt ganz, ganz toll erklärt, worauf wir achten müssen, wie wir mit unseren Kindern umgehen sollten und was überhaupt im Körper passiert. Wenn manche jetzt noch unsicher sind, denken, aber.
Ich glaube, der Mutmacher ist, selbst mutig zu sein, sich auch mal auf diese Themen einzulassen und auch einfach mal Dinge zu erklären, wenn das Kind fragt, ohne, oder man darf ja rot anlaufen, ist ja von mir aus auch okay, weil für uns, für unsere Generation ist es immer noch manchmal schwierig. Es gibt ja Kinderbücher, da wird der Begriff Vulva, Vagina, Penis genannt und die Oma und die Opa, die kriegen es kaum ausgesprochen im Buch, weil denen zu unangenehm ist. Aber da müssen wir halt, in diesen Pain müssen wir halt rein und sagen, okay, es sind völlig normale Begriffe, es sind die richtigen Begriffe und es ist super wichtig für mein Kind, die zu lernen und zu wissen, so sehe ich halt aus in dem Bereich. Und ich glaube, da müssen wir mutiger sein, uns auch auf so Thema einzulassen und das eben dann entsprechend unseren Kindern auch erklären zu können. Wir müssen erstmal das Wissen uns selbst aneignen, weil viele gestandene Frauen wissen vielleicht auch gar nicht, wie läuft denn eigentlich so ein Zyklus ab und Männer vielleicht schon gar nicht. Und Männer wissen nicht, wie läuft es eigentlich bei mir ab, wo kommt eigentlich mein Ejakulat her. Und sich da erstmal reinzufuchsen, selbst zu verstehen, um es dann auch erklären zu können. Ich glaube, da müssen wir erstmal hinkommen, damit wir unsere Kinder auch zukünftig schützen können.
Total tolle Schlussworte, super Punkt. Und dafür bist du ja auch da. Du bist ja sehr viel unterwegs in den sozialen Medien, unter anderem auf YouTube und auf Instagram. Und du hast ja auch die Plattform Richtig Wissen, wo wir ganz, ganz viele Informationen bekommen. Und du hast auch einen eigenen Podcast, richtig?
Ja. Let the show begin.
Worum geht's da? Alles rund um die Gynäkologie?
So ist es, genau. Also alles rund um die Gynäkologie. Ich glaube, viele Themen, die wir heute besprochen haben, erkläre ich da auch nochmal. Das sind einfach so kleine Häppchen für die Erwachsenen diesmal, dass man da einfach sich ein bisschen Wissen aneignet. Und das ist, glaube ich, das Grundprinzip dieser ganzen Dinge, die du gerade aufgezählt hast, das Wissen jetzt in die Köpfe von auch Erwachsenen zu schaffen und auch Tabus zu nehmen und natürlich auch das Selbstempowerment der Frau zu stärken, dass sie einfach auch über sich besser Bescheid weiß und dann in der Praxis sitzt und genau weiß, worum es geht und nicht abhängig ist von anderen Meinungen. Und darum geht das Ganze. Und deswegen, ja.
Du hast auch noch Kinderbücher geschrieben, ne?
Genau, ich hatte es ein bisschen angedeutet. Genau da lege ich auch den Finger in die Wunde und sage, okay, ich versuche jetzt Wissen durch die Blume zu vermitteln, indem ich den Kindern quasi kindgerecht erkläre, wie, was, warum und den Eltern auch Informationen mit auf den Weg gebe. Das heißt, in den Kinderbüchern gibt es QR-Codes, die Erklärvideos für die Eltern beinhalten, wo wir genau solche Dinge klären, wie zum Beispiel heute, dass wir einfach sagen, okay, deswegen ist es wichtig, den Mädchen und Jungs schon früh zu erklären, warum Vulva Vulva heißt und so weiter. Also es ist für beide ganz hilfreich und immer ein gutes Medium, so ein Buch. Und jetzt kommt bald ein Comic für die älteren Kinder, 10, 11, 12 Jahre, dass die einfach dieses Comic, und das ist wirklich ein Comic-Format, in die Hand nehmen können, sich irgendwo hinsetzen können und das durchblättern und dabei sich Wissen aneignen, was auch noch total hilfreich ist. Das ist so das Prinzip dieser frühkindlichen Aufklärung oder auch der Aufklärung der jungen Erwachsenen. Und da werde ich auch nicht müde, da weiterzumachen, bis ich irgendwie jedes Thema abgegrast habe, was mir so in den Sinn kommt, was wichtig ist. Langsam kommt man so ans Ende, aber jetzt diese Comics sind nochmal ganz, ganz wichtig.
Vielen, vielen Dank, Konstantin, für dieses wirklich, ja, tolle Gespräch, für dein ganzes Wissen, was du uns weitergegeben hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
dann hoffe ich, bis bald mal wieder.
Das war Hey Familie, der Familienpodcast von DM Glückskind. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag auf dm.de/heyfamilie
und überall, wo es Podcasts gibt.